Ha-ha-Podkika, erzählt euch was vom Leben. Ha-ha-ha, hauptsächlich geht's um Popkultur.
Das war er, der legendäre Basslauf. In jeder Folge gibt es einen legendären Basslauf von mir. Letzte Folge habe ich ihn noch a cappella vorgetragen. Habe ich gedacht, das ist ja auch Quatsch. Ich habe ja alles hier rumstehen, nicht? Kann ich euch ja schön direkt einspielen. Übrigens klingt ein bisschen anders als das Original, denn ich habe es mit einem fretless Bass gespielt. Ja? Das heißt, der Bass hat keine Bünde und diese Mwow-Töne kommen beim Sliden so ein bisschen besser raus. Nicht? Könnt ihr also jetzt schön mitraten, was das für ein legendärer Basslauf war. Die Auflösung gibt's am Ende. Und jetzt viel Spaß mit dem Podkicker. Thema unter anderem heute, liebe Freunde, Streaming. Ja, wird ja immer noch sehr kontrovers diskutiert. Und da gab es neulich einen Screenshot auf meiner Timeline von einem Interview mit Bryan Adams, wo er sich darüber aufgeregt hat, dass er in den Jahren 2010 bis 2014 nur knapp $2,500 verdient hat mit Streamings. Ja, und derjenige, der das gepostet hat, meinte auch, ah, Streaming ist so ein Künstler-Rip-Off. Und gerade die älteren, etablierten Künstler, für die wäre das halt irgendwie scheiße. Ne? Die armen, alten, großen Rockstars, früher war alles besser, verkaufen keine CDs mehr. Ganz traurig. Nein, natürlich nicht. Bryan Adams hat in den 80er, 90er Jahren Millionen verdient und Millionen Tonträger verkauft. Eine Schallplatte Stück 18 Mark. Ja. Er hat also quasi die Kuh schon einmal komplett durchgemolken, bis kein Tropfen mehr rauskam und Millionen verkauft damals. In den 80ern, 90ern, CDs, Schallplatten, Singles, Alben, USW. Ja, jetzt ist 2019, es wird gestreamt. So, Bryan Adams kann jetzt aber also seinen ganzen Backkatalog, ja, das heißt seine ganzen alten Songs, die er eh schon, wie gesagt, alle verkauft hat, ne, mit denen er Millionen verdient hat, die kann er jetzt nochmal quasi ohne weitere Vertriebskosten auf Portale wie Spotify, Deezer, iTunes und so weiter stellen und quasi ohne auch nur einen Finger zu rühren, der kompletten Menschheit zugänglich machen. So, jetzt gucke ich mir mal Bryan Adams Streaming-Zahlen an. Ich bin gerade bei Spotify drin, ja, als Beispiel, und gucke hier mal an. Summer of 69, 370 Millionen fast. Heaven, 160 Millionen. Everything I Do, 180 Millionen. Please Forgive Me, 60 und so weiter. Also er kommt hier fast auf eine Milliarde Streams. Jetzt bin ich ja auch so ein bisschen in der Branche aktiv und kenne mich ein bisschen aus. Sonst würde ich hier ja auch nicht drüber quatschen. Echt? Ja, es ist so, Spotify zahlt für 1 Million Premium-Streams ungefähr, ja ungefähr, plus minus 3.000 Euro. Premium-Streams sind halt die Streams von bezahlten Accounts, von Leuten, die monatlich ihre 9,99 € an Spotify abdrücken. Gibt ja noch andere, auch werbefinanzierte. Ja, also Spotify zahlt knapp, nur Spotify, gibt ja noch Deezer und so weiter, knapp 3.000 Euro für 1 Million Streams. So, das deckt sich auch ungefähr mit meinen Beobachtungen. Ich habe mir diese kleine wilde Hobbyband How to Loot Brazil. Wir haben auf Spotify auch Tracks raus, die knapp so bei 10.000 Streams liegen. Dafür gibt es 30 Euro. Das passt also. Zurück zu Bryan Adams. Er hat jetzt 1 Milliarde Streams. Das heißt 3.000 mal 1.000, also 1 Million mal 1.000 gleich 1 Milliarde. 3.000 mal 1.000 sind 3 Millionen Euro. Und hat er ja einen Deal bei Universal, das heißt, ich weiß nicht, sagen wir mal, er kriegt nur die Hälfte davon. Die Hälfte kriegt die Plattenfirma, hat er immer noch 1,5 Millionen Euro. Ohne was dafür zu tun. Keine Promokosten, keine Vertriebskosten, keine Produktionskosten, nichts dergleichen. Einfach so on top. Und er bleibt dadurch natürlich auch weiterhin relevant. Denn seine Songs landen dann ja auf Playlisten, auf 80er-Playlisten und so weiter. Und die Kids hören ihn auch. Hä? Wie gesagt, die Kids sind wichtig heutzutage. Das heißt, Bryan Adams hat dadurch eine Win-Win-Situation. Er hat doppelt abgesahnt, in den 80ern und 90ern schon mal alles physisch verkauft. Und jetzt nochmal die Streams on top. Hm? Viele Künstler haben ja ihre Musik für Streaming-Dienste nicht freigegeben. Die Beatles haben es erst 2015 gemacht. Die Ärzte erst dieses Jahr, glaube ich. Tool auch erst dieses Jahr. Und ich hatte schon diverse hitzige Diskussionen mit meinem Ex-Chef darüber. Er hat es immer gefeiert, dass Adele und Taylor Swift ihre Platten nicht auf Spotify gestellt haben, ihre aktuell. Natürlich nicht. Die haben erstmal natürlich versucht, ihre physischen Tonträger abzuverkaufen und da zu melken. Und danach waren die natürlich alle auf Spotify zugänglich. Die sind ja nicht doof. Und deswegen reg ich mich auch dann über diese Leute auf, die das posten. Nein, der arme Brian Adams. Nein, Alter, nicht der arme Brian Adams. Der kann sich glücklich schätzen, dass er durch Streaming-Portale nochmal quasi die Möglichkeit hat, seine Songs am Leben zu halten. So sehe ich das. Ich meine, ich bin ja auch in den 80ern aufgewachsen. Ich bin auch nostalgisch manchmal. Ne? Wir hatten damals keine Informationsquellen wie das Internet. Es gab die Bravo, es gab die ZDF-Hitparade, so Sachen wie Formel 1 natürlich regelmäßig, WWF-Club, da hat man sich informiert. Und wenn da dort Künstler ihre neuen Songs vorgestellt haben, ja, da musste man zu Radio König zum Beispiel in Neheim und musste sich die Platte kaufen. In der Regel hatten die Älteren aber dann schon quasi einen kleinen Informationsvorsprung, weil die dann so Fanzines schon gelesen haben, ne? Aber dafür war ich dann noch zu jung. Und ja, dann musste man die nachbestellen, die Platte. Also, ne? Und dann musste man eine Woche drauf warten. Klar, die Vorfreude war natürlich auch super. Dann bist du da hingefahren mit dem Bus nach der Schule, hast die Platte abgeholt, schön in der Tüte, hast sie dann zu Hause ausgepackt. Ja, erstmal das Cover begutachtet, in der Hand gehalten, klar, die Haptik, den haptischen Faktor, den gab es auch noch dazu, als man eine Platte in der Hand gehalten hat und ausgepackt hat und auf den Teller gelegt hat und das erste Mal die Klänge, das hatte auch seine Momente, klar, heutzutage ist es anders, ist es sofort verfügbar, sehe ich aber auch einen riesen Vorteil, wenn ich in Urlaub fahre, hole ich mir am Flughafen dann immer Musikzeitschriften, alle, die es da gibt, ich meine Musikexpress lese ich eigentlich in der Regel sowieso. Aber dann, wenn es in Urlaub geht, hole ich mir nochmal schön irgendwie, keine Ahnung, Metal Hammer, Visions, Rockhard, Rolling Stone. Hab also 5 Zeitschriften im Gepäck, leg mich dann an Pool, also Hotel-WLAN ist natürlich dann auch wichtig, ne? Sonst funktioniert das nicht. Leg mich dann an Pool, lese die Rezensionen in den Magazinen und kann, während ich diese Rezension lese, gleichzeitig die Platte hören. Ist das geil? Also ich finde es super und es gibt ja eh keinen Weg zurück. Es ist eh so eine erbärmliche Doppelmoral, quasi den Untergang der Musikindustrie wegen Streamingdiensten zu beklagen und dann schön zu Hause sitzen und kostenlos auf YouPorn wichsen. Hat sich da irgendjemand mal für die Pornoindustrie stark gemacht? Nö, da ist der Umsatz um die Hälfte zurückgegangen. Also die sich aufregen, dass Streamingdienste Künstler abzocken, dann dürft ihr auch nicht mehr kostenlos wichsen, sondern müsst schön Abos abschließen, gibt's ja auch. Dann ist die Welt wieder im Gleichgewicht und ich sag auch nichts mehr. So. Kommen wir zum nächsten Thema. Eine Sache noch vielleicht. Ich habe eben gesagt, Brian Adams, ich weiß nicht, was der für Konditionen hat bei seiner Plattenfirma. Ich habe jetzt einfach mal so frank und frei gesagt, die Hälfte kriegt er. Was ich weiß nicht, ich habe noch nie einen Major-Plattenvertrag unterschrieben. Vielleicht kriegt er nur 20%, vielleicht kriegt er 70%. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall geht es darum, dass seine Streams noch Umsätze generieren. So, das wollte ich nochmal eben gerade gerückt haben. Weiter geht die wilde Reise. So, ich frage mich immer, was motiviert Leute dazu, auf Facebook zu posten, von welchem Flughafen sie zu welchem Flughafen fliegen? Kapiere ich nicht. Ist das so ein Angeberding? Ist das, um Neid zu generieren? Heißt das, ey Leute, ich bin jetzt erstmal nicht da, ihr wisst ja, wo ich wohne, ihr könnt also meine Bude ausräumen, nicht? Kein Problem. Check ich nicht. Ich finde es tierisch uncool. Champions League bei sowas, finde ich, ist, wenn jemand postet, dass er von Flughafen Düsseldorf zum Beispiel nach Dubai fliegt. Alter, Dubai. Was will man denn eigentlich bitteschön in Dubai? Ja, ich war noch nie da, aber ich weiß, dass ich da auch gar nicht hin will. Das ist für mich so ein, keine Ahnung, hipper Urlaubsort gewordenes Camp David Shirt. So in etwa. Als schöne Metapher. Dubai ist für mich völlig unsexy. Heiß, Sand überall. Das Einzige, was mich nach Dubai ziehen würde, ist natürlich der höchste Wolkenkratzer der Welt. Ich bin totaler Wolkenkratzer-Fan. Ich habe da noch einige Wolkenkratzer auf meiner Bucketlist. Ein paar habe ich schon abgehakt. Willis Tower in Chicago, damals Sears Tower, höchste Gebäude der USA. Da waren wir drauf. Auf dem ersten World Trade Center waren wir Gott sei Dank drauf, als das noch ging, 1996. Dann Empire State Building war das höchste Gebäude der Stadt danach. Waren wir auch mal drauf. Und ja, Transamerica Pyramid in San Francisco waren wir drin. Aber nicht drauf. Ja, da hieß es im Reiseführer, da gäbe es eine Besucherplattform zum Gucken. Ja, von wegen. War nicht, die war ab da gesperrt. Gibt's jetzt auch nicht mehr. Ja, toll. Immerhin. Ja, und die Burj Khalifa in Dubai mit 828 Metern, höchste Gebäude der Welt, da würde ich dann schon gern mal hochfahren. Einmal das Ding besteigen sozusagen und dann aus dem Fenster gucken. Mal schön, ne? Noch dann Enttäuschung wahrscheinlich, denn was sieht man natürlich? Ja, richtig, Dubai. Ich weiß nicht. wenn man mal so einen Zwischenstopp macht, ich habe noch ein paar Fernziele Richtung Osten auf meiner Bucketlist auch so. Also das östlichste, wo ich je war, ist Riga. Ich würde so gerne mal auch nochmal nach Sydney oder nach Tokio. Und dann macht man in der Regel ja einen Zwischenstopp in Dubai, weil es ja keine Nonstop-Flüge nach Australien gibt. Und dann mal vielleicht irgendwie das so mit so einer Übernachtung verbinden und einmal da in diese Burj Khalifa, einmal da hochfahren und so. Ja, doch, das würde ich mir geben. Ansonsten kriege ich mich keine 10 Pferde in die Vereinigten Arabischen Emirate. Ich bin ein bisschen abgeschweift bin ich vom Thema. Ja, warum postet man das auf Facebook? Es gab mal so ein Meme dazu, da stand sinngemäß drin, man kann auch von einem Flughafen zum anderen fliegen, ohne das auf Facebook zu posten. Sehe ich genauso. Ich finde es uncool. Meine persönliche Meinung. Ja, noch so ein Ding, und da setze ich mich wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen in den Nesseln mit, weil es machen doch einige, ist mir aufgefallen. Und zwar auf Facebook mitzuteilen, wie verliebt man gerade ist. Ja, öffentliche Liebesbekundung auf Facebook. Für mich immer sehr awkward. Und Fremdscham-Moment. Ich verstehe es einfach nicht. Das Gefühl, es ist ein bisschen physischer Schmerz, der auch dann einen überkommt, wenn man sowas lesen muss. Ein bisschen wie, ja, wenn man die eine, die immer lacht, hört. Das ist auch so, das grenzt schon an physischem Schmerz. So ein Ekelgefühl, ein kleiner Würgereiz. Ja, dann steht dann sowas wie, wir sind jetzt schon seit 3 Tagen ein Paar und ich liebe dich immer noch wie am ersten Tag, mein Schatz. Oder, ja, wir sind jetzt schon seit 10 Jahren zusammen und vor 2 Jahren hat der kleine Jean-Michel Lukas Benjamin Pitt unser Glück vervollständigt. Ja, und dann werden die Angebeteten ja auch schon in der Regel noch verlinkt und dann posten die zurück, ich liebe dich auch, mein Schatz, mit 3 Herzchen-Emojis. Ach, ich verstehe es nicht, das ist doch Privatkram, da geht doch keinem was an. Na. Und Facebook ist mal alles andere als privat. Also ich rede jetzt hier nicht vom Facebook-Datenklau. Der Zug ist abgefahren, Leute. Nein, ich rede davon, dass man das auch wildfremden Leuten mitteilt, diese privatesten Dinge. Also Facebook ist ja nicht das, was es sein sollte. Ein Netzwerk für Family, Friends und Arbeitskollegen. Nein, ist ja schon viel weiter darüber hinaus. Man hat ja in seiner Freundesliste auch Leute, die man überhaupt gar nicht kennt. Ja, oder mit denen man auch gar nichts zu tun haben will, wenn man sie kennt. Also bei mir ist es so, ich habe, keine Ahnung, knapp über 1000 Facebook-Freunde oder so. Da hat neulich einer sein Profilbild abgedatet und ich denke so, Alter, wer ist denn das überhaupt? Ich gucke so auf sein Profil. Ah, guck mal an, ich glaube, das ist ein Bassist von irgendeiner Band, mit der man vor 10 Jahren mal auf Tour war und mit dem man aber auch seit 10 Jahren nichts mehr zu tun hat. Und warum sollte ich den jetzt an meinem Privatleben teilhaben lassen? Kapiere ich nicht. Ja, und es gibt auch so Freunde, jeder hat die in seiner Freundesliste. Komm, hört auf, auch ihr habt solche Freunde. Ja, die hat man mal irgendwann geaddet, obwohl man die eigentlich gar nicht so cool findet. Und zum Beispiel auch sogar Leute aus der Grundschule, mit denen man dann seit 30 Jahren nichts mehr zu tun hat. Der Typ zum Beispiel, der damals schon so ein bisschen gemüffelt hat, will man heute auch nichts mit zu tun haben eigentlich. Ne? Oder auch so Leute, die sich im erweiterten Freundeskreis rumtummeln, ne? Die man vielleicht einmal im Jahr auf Kirmes trifft oder so, von denen ein paar auch super cool sind und einige wieder nicht so. Aber ich frage mich, warum soll ich den meinem privaten Scheiß mitteilen? Wisst ihr, was ich meine? Ich meine, es gibt im Leben eines jeden Menschen ja diese Momente, wo man vor lauter Endorphin und Liebesglück gar nicht mehr gerade gucken kann. Ne? Dann will man das natürlich auch der Welt mitteilen und seine Gefühle hinausschreien, ist ja ganz klar. Aber doch lieber Facebook, ey. Keine Ahnung. Schreibt einen Song, schreibt ein Gedicht, schreibt einen Liebesbrief, teilt es in einer privaten WhatsApp-Gruppe euren engsten Freunden und der Family mit, aber doch nicht Hinz und Kunz. Ich meine, solche Posts, ne, generieren auch immer sehr viele Likes und Loves. Ja, vielleicht ist das einfach nur ein hinterlistiger Clickbait von euch, ihr Schlawiner. Nein, macht doch, was ihr wollt, ist ja nur meine Meinung. Ich find's awkward und schäme mich fremd. Andererseits bin ich ja der Letzte, der sich nicht mal gerne fremd schämt. Ja, ich liebe das eigentlich. Ich liebe Stromberg, The Office, Jerks und vor allem Trash-TV-Formate und Castingshows, was uns ganz geschickt zum nächsten Thema bringt, Bridging at its Best. Alter, habt ihr dieses Jahr das Sommerhaus der Stars gesehen? Alter, war das geil. Und noch viel geiler war die Wiedersehensfolge. Ey, wirklich eine Sternstunde des Trash-TV. Absolut geil. Darum geht es aber eigentlich gar nicht, sondern darum, ich habe also mittwochs das Sommerhaus der Stars geguckt und plötzlich Super-GAU, Sendeausfall, kein Signal mehr über Unity Media. Zum Glück ist unser Internetprovider bei O2, weil Unity Media kein Kabel vom Dachboden zu uns in die Butze gelegt bekommt. Drum sind wir halt bei O2, So, dann sofort TV Now klar gemacht. Kann man ja 4 Wochen kostenlos testen. Sommer aus der Stars lief wieder, ich glücklich. Und dann browse ich so, als das zu Ende war, ein bisschen bei TV Now rum, gucken, was haben die denn sonst noch so, und stoße dann auf Paradise Hotel. Ich hatte den Trailer schon gesehen in der Werbepause vom Sommerhaus und dachte mir, oh, das sieht schön trashig aus, das tust du dir erstmal tief. Und ey, Leute, ihr glaubt es nicht, kennt ihr das überhaupt, Paradise Hotel? Ja, da geht es darum, dass sich irgendwie, ich weiß nicht, Jugendliche, junge Erwachsene sind quasi im Paradise Hotel irgendwo in Mexiko, ein paar Jungs, ein paar Mädchen, und müssen dann für die Nacht immer einen Partner finden, mit dem sie das Zimmer teilen, sonst fliegen sie raus. So ist ungefähr das Konzept. Und Leute, die Kandidaten, Alter, der Wahnsinn. Ja. Ich behaupte ja immer von mir, dass ich noch so jugendlich bin und so jung im Herzen und die Jugend verstehe und weiß, wie sie ticken. Ich habe sie letzte Folge noch so gelobt, dass sie wieder politisch sind und auf die Straße gehen und hoffentlich die Rockrevolution bringen, ja. Aber es gibt natürlich auch die andere Seite und die findet sich dann in solchen Formaten wieder. Unglaublich, wie dumm die sind. Ja, das heißt dumm, ungebildet. Aber wie geil die sich alle selber finden. Unfassbar. Haben natürlich alle auch den mega gestellten Buddy. Ja, kommt es halt nur auf körperliche Fitness an, nicht auf geistige Fitness. Ist auf jeden Fall sehr lustig. Übrigens, ihr hört im Hintergrund, das bitte ich zu entschuldigen, dieses Knatschen. Ja, das ist von meinem Bürostuhl. Ich habe hier leider keine professionelle Sprecherkabine. Ich sitze hier vorm Rechner mit meinem alten, knatschigen Bürostuhl. Ich hoffe, es stört nicht zu sehr. Weiter geht's. Paradise Hotel, Kandidaten. Mega. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ihr kennt ja alle diese kleinen, blöden Quizshows in solchen Formaten. Ne? Das sind die einfachsten Fragen der Welt. Und ich behaupte, in den 80ern hätte das jeder Grundschüler gewusst, ne? So nach dem Motto, wie viele Bundesländer hat Deutschland oder sowas, oder wie heißt der Bundespräsident oder die Kanzlerin, ja, oder noch einfacher, ey, aber die sind da echt ins Straucheln gekommen. Eigentlich ist es ja ein Traum eines jeden, sich gerne Fremdschämer, so wie ich es bin, aber ich finde, so langsam geht es echt zu weit. Vor allem wird das ja gar nicht mehr so wahrgenommen. Man findet das ja sogar dann noch irgendwie putzig. Bestes Beispiel ist ja dann zum Beispiel die aktuelle Dschungelkönigin Evelyn Burdecki. Zum Glück ist es gerade ein bisschen ruhiger um die geworden. Ey, aber Alter, die sollen nach Hause gehen. Die sollen nochmal auf die Schule. Wie dumm kann man denn sein, bitte? Okay, sorry, das Wort dumm ist vielleicht so ein bisschen herablassend. Wenn Leute dumm sind, dann können sie ja nichts dafür. Außerdem ficken die ja gut, nicht? Aber Evelyn Burdecki ist gar nicht so dumm, glaube ich. Die ist einfach nur tierisch ungebildet. Und dann frage ich mich, wie wenig kann man sich denn fürs Leben und überhaupt die Geschichte und alles, was um einen herum passiert, interessieren, dass man die aller einfachsten Dinge nicht weiß. Ein Beispiel von Dutzenden bezüglich Evelyn Burdecki. Wer meine Band How to Loot Brazil ein bisschen verfolgt, kennt vielleicht den Song American Ocean. Der ist inspiriert von Evelyn Burdecki und ihrem damaligen Ex-Freund Domenico Dingenskirchen. Die ging auf eine Schatzsuche und da gab es diese Quizfrage. Welcher Ozean trennt Europa von Amerika? Und ohne Scheiß, wer das nicht gesehen hat, die wussten es nicht und haben sich dann für amerikanischer Ozean entschieden. What? Und die schämen sich noch nicht mehr dafür, ja? Diese Blödheit wird quasi noch gefeatured und man wird quasi Vorbildfunktion für die Generation Berufswunsch Influencer. Man muss nichts können, man muss nur Follower haben und Reichweite, bekommt dann Werbedeals und kann weiter belanglosen Scheißdreck posten. Einzig und allein, weil man in irgendeiner Fernsehshow der ganzen Nation gezeigt hat, wie dämlich man ist. Warum guckt man solche Formate eigentlich? Warum gucke ich sie immer noch gerne? Nicht, weil da so viele dumme Leute sind. Im Gegenteil, ich finde es viel lustiger, wenn sich intelligente Leute zum Horst machen. Ja, wie zum Beispiel Tommy Pieper oder Mathieu Carrier, die dann komplett ihre Würde verlieren und sowieso an ihrem angesägten Ast noch weiter rumsägen. Also das ist auf jeden Fall sehr viel unterhaltsamer, als einfach nur Deppen dabei zuzugucken, wie sie Deppen sind. Soll sich keiner beschweren, Schadenfreude, macht Spaß, die wissen, auf was sie sich einlassen, kriegen schließlich einen Haufen Kohle dafür und man kann dieses Format natürlich auch cool runterfahren, wie zum Beispiel Leila Lowfire, finde ich, das letztes Jahr gemacht hat, einfach nichts von sich preisgeben, Würde behalten, nur das Nötigste sagen, coole Dinge sagen, reflektiert sein und dann da rausgehen, als wäre nichts passiert, nur mit ein paar tausend Euro mehr auf der Tasche, Chateau Meté. Für die Zuschauer natürlich dementsprechend boring, man wird schnell rausgewählt, aber kann einem ja dann auch egal sein. Man hat die Kohle safe und tausende neue Follower mehr auf Instaburg und Co. im Bestfall. Apropos Instaburg und Co. Lustiges Wortspiel, ne? Kalt halt und so. Ich bin ja der letzte Social Media Depp. Muss ich hier einfach mal erwähnen. Ich glaube, ich mache alles falsch, was man falsch machen kann. Ich werde von Facebook regelmäßig darauf hingewiesen. Ey, Mike, hier, guck mal, 3600 und noch was Leute, denen How to Loot Brazil gefällt, haben seit langer Zeit nichts mehr von dir gehört. Ja, Facebook, das hat auch einen guten Grund, denn ich hatte auch nichts zu erzählen. Also ich bin sehr fleißig, ich schreibe und produziere sehr viel und hau auch regelmäßig raus, so Schnitt alle 6 bis 8 Wochen, neuen Song, neues Video, aber dazwischen passiert halt nichts, ne? Also ich will das fertige Produkt vorstellen und nicht halbgare Demos und Work-in-Progress-Kram. Nein, der fertige Song, darum geht's. Und ich werde den Teufel tun, nicht Content auch noch künstlich aufzublasen, auch wenn das wahrscheinlich aus Social-Media-ökonomischer Sicht irgendwie katastrophal ist. Ich mache es nicht. Ich wundere mich immer über diese Leute, die halt irgendwie 30-teilige Instagram-Stories raushauen, ja, wo jedes fünfte Snippet ist dann, wie sie ihre Füße filmen, wie sie von der Bahnsteigkante in den Zug einsteigen oder wie sie über Kopfsteinpflaster gehen oder sonst was. Und das alles in so einem Boomerang so, ja, dieses Vor- und Zurück. Dieses Boomerang-Ding geht mir eh auf den Sack, ey, das ist doch jetzt auch durch, ne? Ich verstehe es nicht. Doch, ich verstehe es schon. Ich weiß, warum man das macht. Man macht das, um Content zu generieren. Aber warum generiert man Content, der scheiße ist? Das ist doch scheiße. Oder findet das jemand geil? Diese Boomerang-Snippets in Stories. Da wischt doch jeder nach links, oder nicht? Im Ernst. Da kann man doch stattdessen mal einfach mal ein lustiges Meme dazwischen posten, wenn man sonst nichts zu erzählen hat. Ne? Da bleibt man wenigstens bei der Stange. Also ich bin da immer raus bei solchen Dingern. Ich weiß, man muss das eigentlich tun. Ich selbst stand auch schon kurz davor, mich diesem, ja, du musst jetzt auf jeden Fall viel posten, um den Laden am Kacken zu halten, Diktat zu unterwerfen. Aber ich gehe ja mit der Band nicht auf Tour. Das heißt, vom Tourleben kann ich nichts erzählen. Und außerhalb der Releases passiert halt, wie gesagt, nicht viel. Und wenn man dann auch mal so Musikempfehlungen gibt oder Musikvideos von anderen Bands postet, die man irgendwie geil findet, ja, dann juckt das keinen Schwanz. Da gibt es dafür 5 Likes und das bringt einen auch nicht weiter, ne? Also ich halte es da so ein bisschen wie Christian Lindner, lieber gar nichts posten als falsch posten. Ja. Leute sagen natürlich, ja Mike, dann darfst du dich auch nicht wundern, wenn du mit deiner Kapelle nicht aus dem Schuh kommst. Ich sage, ja, das ist richtig, weiß ich doch, aber ist auch nicht schlimm. Ich mache das ja einfach nur aus reiner Freude an der Musik. Ich arbeite ja zum Glück mit anderen Künstlern auch zusammen, wo ich auch dann Geld verdiene, aber How to Loot Brazil ist wirklich nur, da mache ich, weil ich Bock drauf habe und entweder funzt es oder es funzt nicht, ne? Deswegen, alles gut soweit. Ja, und wenn ich mir meine Streams und Klicks mal so angucke, da muss ich sagen, finde ich gar nicht mal so schlecht. Dafür, dass es halt einfach direkt aus dem Soester-Hinterzimmer in die Welt geballert wird, ja, bin ich ganz happy dabei. Mehr kann ich auch nicht erwarten, ne? Dennoch müssen diese paar tausend Streams ja auch irgendwo herkommen. Und es ist ja so, ich promote mein Stuff ja schon, allerdings auf eine sehr unkonventionelle Art und Weise, was uns zum nächsten Thema bringt, ganz geschickt gebridged im Sinne von Gerhard Delling. Ich wurde wieder mal krass gedisst, ja, im Internet. Ja, worum geht's? Also, es gibt diese Plattform namens Looperman. Ja, Looperman, das ist, da können sich Producer, Remixer, Sänger, Musiker, Instrumentalisten austauschen und gegenseitig, ja, für Kollaborationen anschreiben und so weiter, können aber auch Sachen hochladen, zum Beispiel Beats oder Bassspuren oder sowas, ja. Und ich mache folgendes, ich packe da immer unsere A Cappellas rein, ja, A Cappellas, die isolierten Gesänge ohne andere Instrumente, also die reinen Gesänge lade ich dort hoch und dann kann die sich jeder runterladen for free. Ich bin ja der alleinige Rechteinhaber, da ich sie geschrieben habe und kann damit machen, was ich will, da ja auch kein Label und kein Verlag dahinter steckt. Ne? Sind also meine Dinger, mein geistiges Eigentum. Ich lade sie da hoch und sie werden ja auch zu Tausenden runtergeladen. Ja, über 10.000 aus aller Welt, wirklich aus jedem Land bisher. Ich glaube, außer Afghanistan und Somalien hat sich das in jedem Land schon irgendein Remixer runtergeladen oder Producer. Und ja, die sind natürlich dementsprechend dankbar dafür, weil die meisten machen halt Beats am Computer, sind aber selber keine Sänger oder schreiben keine Texte. Man freut sich halt immer über gute Vocals, die man für seine Produktion benutzen darf. Mache ich natürlich nicht ganz uneigennützig. Ich schreibe dann in die Nutzungsbedingungen rein, wie sie sie benutzen dürfen, die Vocals. Also für nicht kommerzielle Zwecke müssen sie How to Loot Brazil als Feature im Titel tragen oder als Interpret und dann ihren Namen als Remixer hinten angeben. Für kommerzielle Zwecke mich bitte einmal vorher kontaktieren, dass man sich da einig wird mit den Lizenzen. Ich nehme immer 100% Lyrics, weil der Text ja von mir ist und 50% Musik, weil ja auch die Gesangsmelodie ein sehr wesentlicher Bestandteil des Songs ist. Die ist ja auch von mir, deswegen 50% Musik für mich, die anderen 50% für denjenigen Remixer. Und für beide Nutzungsvarianten gilt seit neuestem, schreibe ich das jetzt immer dabei, ist ganz wichtig, Beat und A Cappella, ja, also Instrumental und Vocals, müssen dasselbe Tempo haben und in derselben Tonart sein. oder zumindest in einer adäquaten Tonart. Das heißt ja, also C-Dur und A-Moll wird jetzt zusammenpassen, aber C-Dur und Cis-Dur wird jetzt nicht zusammenpassen. Ja? Das wäre dann irgendwie kakophonisch. Das möchte ich nicht, ist ja auch mein Stuff. Bitte davon absehen und sowas nicht machen. Nicht machen sowas, ne? Hat doch keiner was von. Ist auf jeden Fall ganz klar definiert. So, jetzt kriege ich halt jeden Tag, wirklich, ich kriege jeden Tag Remixe aus aller Welt. Und ich sag mal so, da sind einige sehr, sehr schöne Sachen dabei. Einige sogar auch von ein paar semi-bekannten Producern oder Interpreten, zum Beispiel French Fuse aus Frankreich, haben einen schönen Remix gemacht, haben es nicht ganz nach Hause gefahren, haben eine eigene Nummer mit meinen Vocals gemacht aus zwei How to Loot Brazil Songs. Ja, ich finde es nicht ganz so gut, weil die hätten eigentlich den Refrain vom einen weiterführen müssen, fanden sie den Text aber ein bisschen zu offensiv und haben sich dann aus dem anderen Song noch den Refrain genommen. Ich finde, das passt nicht so gut zusammen. Whatever. Oder zum Beispiel der Atlas-Remix von Nothing Can Beat It. Ach, super, Gänsehaut. Ich freue mich sehr über sowas. Freuen sich alle drüber. Dann gibt es solche, die machen halt auch ihren Stuff und es stimmt auch alles. Also Beat und A Cappella passen, selbe Tempo. Ist halt aber dann oft sehr weit links. Ne? Das heißt, also selbst mir, der ich ja auch quasi auf schräge Töne stehe, ist es dann too much. Aber ich sage, komm, Junge, ist dein Stuff. Alles cool, mach. Danke fürs Benutzen. Ist ja auch Geschmackssache. Manche stehen auch einfach voll drauf. Ne? Ja, und dann gibt es die dritte Kategorie. So, und die sind echt richtige Stümper. Ja, dann schicken die mir halt sowas, wo halt A Cappella und Beat nicht zusammenpassen. Es hört sich dann an, als wären zwei verschiedene Songs, würden parallel laufen, also wirklich absolut stümperhaft. Ne? So, ich bin jetzt ungefähr 1,5 Jahre da und am Anfang immer noch habe ich mich gefragt, ja, was schreibst du denen denn jetzt? Ne? Dann fange ich in der Regel an mit einem Kompliment, ne? Das ist schon mal psychologisch ganz gut, nicht? Ja, ey, cooler Beat und so, ne? Aber ey, die Vocals passen nicht. Kann das sein, dass das das falsche Tempo ist? Kannst du da nochmal drüber gucken? Ja, und ein paar sind dann auch nett. Ey, danke. Danke für den Tipp und so, ich schaue nochmal nach und so. Oder ey, ich habe gerade erst angefangen und so, gib mir noch ein bisschen Zeit. Ich sage, ja, alles gut, check it out. Schickst es mir rüber, wenn du es fertig hast. Ne? So. Und dann gibt es solche Leute wie Wolfman. Ja. Der hat jetzt schon 4 Sachen von mir geremixed. Geremixed, das ist reine, es ist ja sackgelegt, dieses Wort zu benutzen. Okay, ich höre mir die erste, er schickt mir die Nummern rüber. Ich höre mir die erste Nummer an und genau das ist halt total Kraut und Rüben. 2 verschiedene Songs auf einmal. Ich habe geschrieben, ey, Dude, sorry, auch wieder hier. Nice Beat, ey, aber passt nicht zusammen, ne? Falsches Tempo, bitte nochmal beigehen. 2. Nummer, dasselbe. Ey, same issue here. Vocals und Beat don't match. So, hat er nicht drauf reagiert. Schickt er mir aber die 3. Nummer, dasselbe. Ich sag, ey, hörst du das jetzt eigentlich gar nicht oder so? Bitte, Sir. Ich bin immer wirklich höflich dabei gewesen. So, und dann die 4. Nummer schickt er mir und schon wieder das Gleiche. So. Und dann konnte ich einfach nicht mehr an mich halten. Ja, ich habe mir das angehört. Ich kam gerade, er kam aus Amiland, ich kam gerade vom Auflegen. Es war irgendwie, keine Ahnung, 4:30 morgens. Hör mir das an und war echt müde im Arsch. Hör mir das an und sagt, also jetzt reicht's aber langsamer. Also, ne? Ich wurde dann laut auf der Tastatur. Das heißt, ich habe in Großbuchstaben geschrieben mit vielen Ausrufezeichen und habe gesagt, Alter, jetzt ist aber mal Schluss. Bitte benutze meine Vocals nicht mehr. Das ist pure Dilettantism, cacophonic crap. Ja. Und darauf hat er dann reagiert. Da schreibt er drunter, you're a fucking psychopath. Geil. Los geht's. Forenbattle. ich habe einfach nur geschrieben, sorry, sir. I got a little carried away because someone violated my terms of use 4 times in a row. Also nach dem Motto, Entschuldigung, mein Herr, so ein bisschen die Pferde mit mir durchgegangen, aber jemand hat meine Nutzungsbedingungen jetzt zum 4. Mal hintereinander missachtet. Ne? Schönen Abend noch. Dann schreibt er mir eine ellenlange Hasstirade zurück. Ja, Fuckface, condescending prick und die Vocals wären ja eh total scheiße und bla bla bla. Ich hätte überhaupt keine Ahnung. Früher, ich sag mal so bis vor 5 Jahren noch, hätte ich da wahrscheinlich einen völlig übertrieben verschachtelt verklausulierten Bandwurmsatz drunter gehackt und ihn einfach schwindelig getippt mit Argumenten und Beispielen und so weiter. Aber Leute, das kostet einfach zu viel wertvolle Zeit. Und vor allem, es macht überhaupt keinen Sinn, mit Idioten zu diskutieren. Ja. Also denen mit Argumenten und mit Logik zu kommen und vor allem mit Fakten, macht keinen Sinn. Prallt an denen ab. Ob es AfD-Wähler sind, Klimawandelleugner, religiöse Fanatiker oder sonst irgendwie. Es macht keinen Sinn. Du kannst mit diesen Leuten nicht argumentieren. Du kannst sie nicht vom Gegenteil überzeugen und auch nicht mit Fakten zuscheißen. Funktioniert nicht. Also, man will natürlich trotzdem als Sieger da rausgehen. Deswegen mein Tipp auch, einsilbig bleiben. Ganz kurze Sätze. Am besten nur ein Wort, so wie Autsch. Also ich habe mich dazu entschieden, in einem Satz einfach nur seine Kritikfähigkeit zu loben und seine professionelle Attitüde. Hier, Junge, behalt dir das bei. Bist du auf einem guten Weg. Dann hat er noch ein A Cappella von mir kommentiert und einen Songlink gepostet, der auf sein Soundcloud-Profil verweist. Und der Song hieß How to Loot Portugal because we couldn't come up with a better band name. Und ich so, geil, Alter, der hat jetzt extra einen Diss-Track für mich gemacht. Super Typ. Dachte, der hat jetzt irgendwie, keine Ahnung, einen Text geschrieben und hätte sich Informationen aus dem Netz über mich besorgt und dann gegen mich geschossen, ne? Ein paar Punchlines gegen mich abgefeuert. Nein, von wegen. Es war wieder so ein Scheiß. Einfach irgendein A Cappella. So ein Pop-A Cappella, so, ne? Party on, irgendwas, keine Ahnung. Und natürlich wieder auf einem völlig falschen Beat gehämmert, ey. Mann, das war sehr ernüchternd. Ich hätte mich schon gefreut. Ich konnte es noch nicht mal liken oder kommentieren, weil er hat mich offensichtlich geblockt bei Soundcloud. Deswegen habe ich unter den Kommentar bei Looperman, wo er das verlinkt hat, nur geschrieben, lol, what's your age again? Ich bin sehr gespannt, wie das jetzt weitergeht, ob er überhaupt nochmal drauf eingeht. Eigentlich ist auch jetzt alles gesagt, ne? War auch nicht das erste Mal. Ein anderer Typ hat mir schon mal einen Remix geschickt und schreibt, ey, super Vocals und so, ey, hör dir das mal an. Und ich so, ey, schönes Instrumental, war wirklich sehr schön, so eine Akustikgitarre, hat auch, glaube ich, selbst gespielt, aber die Vocals passen halt nicht, ne? Wieder falsches Tempo, ich geschrieben so, ey, schönes Instrumental, aber Vocals passen nicht. Und er so, nee, das sehe ich aber anders, es hat so einen eigenen Groove. Und ich musste dann leider bei der Wahrheit bleiben und sagen, nein, das hat keinen Groove. Es hat einen Scheiß-Groove und das wollen wir ja beide nicht, ja. Und dann wurde auch er ausfallend und sagte, ja, eure Vocals sind eh total scheiße und scheiß Bandname und alles, ey. So what? Es gibt diese Leute. Es gibt ganz viele Idioten auf der Welt. Aber ohne die könnte ich hier auch gar nichts erzählen. Deswegen danke, dass es euch gibt. Ich hab euch lieb. So, ich bin ein bisschen vom Mikro abgerutscht. So ist besser. Und mein Stuhl knatscht wieder. Kommen so langsam zum Ende, schnell noch ein Filmtipp von mir. Ollie and Stan ist auf Amazon verfügbar, leider nicht im Prime, kann man aber kaufen und leihen, kostet übrigens dasselbe, 4,99, deswegen habe ich ihn mir mal gekauft. Also das Stan Laurel und Ollie Hardy Biopic, deutschlandweit bekannt, also Dick und Doof, mega gut gespielt. Also die Performance von Steve Coogan ist, glaube ich, Stan Laurel und John C. Reilly im Fettsuit spielt Oliver Hardy mega gut, wirklich. Super Setting, super Atmo, kann ich nur empfehlen. Wir kommen zum Basslauf am Anfang. Der war von den Smiths, This Charming Man. Ja, ich gehe auf die Straße, Leute fragen mich immer, hey Mike D., hast du eigentlich Bassistenvorbilder? Nein, natürlich fragt mich keiner, aber das war immer ein schöner Running Gag bei Harald Schmidt. Mich fragt keiner, aber hey, wenn ihr mich fragt, habe ich ein Bassistenvorbild? Nein, habe ich eigentlich nicht, aber wenn ich eins benennen müsste, dann wäre das Andy Roark von den Smiths. Mega gute Bassläufe, immer sehr, sehr songdienlich und vor allem im Zusammenspiel mit Johnny Marr eine musikalische Offenbarung. The Smiths, ja, immer noch kleiner Zungenbrecher. The Smiths, für mich die zweitbeste Band der Welt nach Depeche Mode, auch wenn Morrissey gerade so ein bisschen der Realität entrückt scheint. Super Band. Ja, das war's von mir. Ach, hätte ich fast vergessen. Ich wollte mich noch bedanken fürs schöne Feedback zur ersten Folge. Ja, und 60 Hörer hatte ich. Wow, hätte ich gar nicht mit gerechnet. Nein, im Ernst nicht. Ich dachte vielleicht 20, 30. Jetzt sind es ja sogar doppelt so viel. Super, vielen Dank. Gab auch zwei Kritikpunkte. Jemand meinte, ich wäre zu hibbelig. Ich bin doch nicht zu hibbelig, oder? Ja, manchmal, wenn ich mich so ein bisschen so in was reinsteigere, so, dann neige ich dazu, ein bisschen schneller zu reden. Aber ja, das liegt in der Natur der Dinge, da kann ich auch nichts für. Aber ansonsten bin ich auch nicht zu hibbelig. Jemand anderes meinte, er wäre zu kurz gewesen, der Podcast. Aber jetzt gucke ich mal hier auf den Tacho. Jetzt sind wir schon bei 35 Minuten hier. Jetzt noch ohne Intro. Ja, schon fast doppelt so lang. Ja, und ich erwarte auch Gäste. Ja, nächste Folge wahrscheinlich noch nicht, aber danach. Und dann werden wir euch so totquatschen, dass ihr um Gnade bettelt. Wann hören die endlich auf zu labern, nicht? Da freue ich mich drauf. Ich habe übrigens vertan, wie ihr hört. Ich bin ja heute schon am Start. Letzte Folge habe ich gesagt, der Podkicker käme erst in 14 Tagen wieder. Nein, diese Woche, aber dann erst in 14 Tagen, denn nächste Woche ist Kirmes und da muss ich natürlich hin. Ist ja klar. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
Podkicker, erzählt euch was vom Leben. Ha, 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 hauptsächlich geht's um Popkultur.